Liebe Gottes und die Gemeinschaft von Jesus und seines Geistes sei mit euch allen. Amen.
Amen.
Wie der Gottfried schon erwähnt hatte, möchte ich heute nochmal eine zusammenfassende Predigt über das ganze Lukas-Evangelium halten. Und wir haben in der Lesung schon einen sehr wichtigen Text aus dem Evangelium gehört, das 15. Kapitel, diese Gleichnisse dort vom Verlorenen. Und ich möchte uns jetzt noch eine andere Stelle lesen. Wir haben zwei Stellen auf diesem Zettel, Lukas 1, 1 bis 4 und Lukas 19, 1 bis 10. Ich lese uns Lukas 19, 1 bis 10. Das ist die Geschichte von Zachäus, dem Zöllner. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Und Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir haben ja in der Bibel vier Evangelien, und alle vier Evangelien zusammen geben uns ein zusammenhängendes Bild von Jesus. Jedes Evangelium hat dabei einen besonderen Schwerpunkt und gibt uns neue Einblicke über Jesus. Nun, was ist das Besondere an Lukas? Wo liegt sein Schwerpunkt? Warum hat sich Lukas aufgemacht mit viel Aufwand, mit Sorgfalt, mit Akribie, so schreibt er das am Anfang, sein Evangelium zu schreiben? Ja, ihr könnt mitlesen auf dem Zettel, Vers 3 und Vers 4 des ersten Kapitels: So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig, akribisch erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Das ist der Grund. Damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Lukas will uns einen sicheren Grund für unseren Glauben geben. Das Lukas-Evangelium ist das längste Buch im Neuen Testament. Deshalb vielleicht auch die Erklärung, warum ich 6 Jahre gebraucht habe, um hier durchzukommen. Es ist doppelt so lang wie das Markus-Evangelium. Mehr als die anderen Evangelisten schrieb Lukas sein Evangelium basierend auf eigenen historischen Nachforschungen. Er war Arzt. Das hören wir von Paulus. Er war Mitarbeiter des Paulus, er begleitete ihn. Er begleitete ihn auch mit in die Gefangenschaft nach Caesarea und nach Rom. Das können wir in der Apostelgeschichte lesen. Auch die Apostelgeschichte hat Lukas geschrieben. Damit ist er der Autor, der den meisten Raum im Neuen Testament einnimmt. Und wahrscheinlich, als er Paulus da sozusagen bei Paulus war in Caesarea, 2 Jahre immerhin, hatte er Gelegenheit, mit all den Augenzeugen zu reden. Und dann sehen wir, wie sein Evangelium beginnt, viel früher, viel ausführlicher als die anderen Evangelien. Wir merken so richtig, es strotzt von diesen ganzen kleinen Einzelberichten, von den Augenzeugenberichten, Kapitel 1 bis 3, die Geburt und Kindheit, Taufe und Stammbaum. Wir sehen dort, dass jetzt es beginnt, sich die Geschichte zu erfüllen, die im Alten Testament schon verheißen ist. Wir werden auf das Wirken Jesu dort vorbereitet. Dann Kapitel 4 bis Kapitel 9, dort wird die Zeit in Galiläa behandelt, wo Jesus im Norden von Israel wirkt. Und es geht vor allen Dingen um seinen Verkündigungs- und seinen Heilungsdienst. Und dieser Abschnitt wird dann im Kapitel 9, Vers 51 beendet, beziehungsweise der Neue eröffnet. mit einem Wendepunkt. Da steht, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Also nun beginnt die Reise nach Jerusalem. Kapitel 9 bis 10 wird das dann berichtet und Lukas nutzt diesen Mittelteil, diesen größten Teil des Evangeliums, um uns zu berichten, was Jesus über Jüngerschaft und Nachfolge lehrt und um uns darauf vorzubereiten, was denn in Jerusalem passieren soll. Und dann kommen wir zum Ende des Evangeliums, Kapitel 19 bis 21, da erfahren wir nochmal von den letzten Auseinandersetzungen zwischen Jesus und seinen Feinden, ja, zwischen Jesus und dem religiösen Establishment im Tempel. Und dann Kapitel 22 bis 23, die Passion, der Verrat, die Gefangennahme, der Prozess, die Verurteilung, die Kreuzigung, der Tod. Und das letzte Kapitel 24, Auferstehung, Erscheinungen vor den Jüngern und Jesu Himmelfahrt. Ein sehr ausführlicher Bericht. Warum? Damit wir Gewissheit bekommen. Und warum ist für uns Gewissheit so wichtig? Warum reicht es uns nicht aus, einfach nur so ein bisschen vom Hören und Sagen über Jesus zu wissen? Warum brauchte dieser Theophilus, dem das Evangelium gewidmet ist, Gewissheit? Ja, sicherlich hat diese Widmung die Bedeutung, dass Theophilus als Hochangesehener, als Reicher, als irgendein Führer in der damaligen Welt, dass er dafür ja, Verantwortung trug, dass das Evangelium nun vervielfältigt und verbreitet wurde. Aber darüber hinaus steht Theophilus auch für uns Leser heute. Wie meine ich das? Nun, Theophilus hat Jesus nicht leibhaftig gesehen. Er hat nur von ihm gehört, nachdem er schon tot war. Genauso wie wir. Ja, was ist damals denn genau geschehen? Ich habe von dem Jesus gehört, aber wer war er wirklich? Was hat er getan? Warum hat er das getan? Theophilus lebte in einer Gesellschaft mit vielen Religionen, mit vielen Göttern, die verehrt wurden. Ja, warum sollte das Christentum besser sein? Was war der Unterschied zwischen Jesus und allen anderen Gottheiten, Philosophen und Propheten, die es damals gab? Warum sollte man Jesus nachfolgen, auch gerade angesichts der Nachteile, der Verfolgung, mit der man zu rechnen hatte? Wir sehen das im zweiten Teil von Lukas in der Apostelgeschichte, wie das von Anfang an mit Verfolgung losging. Ja, vielfach wurde man ausgestoßen, wenn man sich zu Christus bekannte. Und wenn man klar zu ihm stand und damit eben auch alle anderen Religionen verwarf. Und wir sehen, das ist sehr aktuell, gerade heute. Man wird wieder an den Rand der Gesellschaft gedrängt, auch in Deutschland, wenn man sich ganz klar zu Christus und damit eben auch gegen die anderen Religionen bekennt. Und dann noch ein Grund. Theophilus war kein Jude. Er hat sich sicherlich gefragt, er gilt mir denn auch dieses Wort? Gilt mir denn auch dieses Evangelium von diesem Volk der Juden? Und noch etwas. Theophilus war kein Heiliger, es war ein Sünder. Wenn der so ein bisschen was von Jesus gehört hatte, dann konnte er sich eins sagen. Diesen Superhelden, diesen Superfrommen, diesen Heiligen, wie soll ich denen nur einen Tag in rechter Weise folgen können? Diesem Maßstab kann ich doch nie entsprechen. Am besten, ich lasse es gleich sein mit der Christus-Nachfolge. Denn das wird in meinem Leben sowieso nichts. Alles Fragen, die auch für uns heute aktuell sind. Und wo wir Gewissheit brauchen, wo wir einen festen Grund brauchen. Und Lukas will uns mit seinem Evangelium diese Gewissheit geben. Er will uns die Fragen beantworten. Und zusammengefasst sagt er uns, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus dein Retter ist. Egal aus welcher Nation, von welchem Geschlecht, in welcher Situation, in welcher Stellung du auch bist. Könnten die Botschaft des Evangeliums deshalb so zusammenfassen. Das ist sicher. Jesus kam, um Verlorene zu retten. Nun, und womit gibt er uns jetzt ganz konkret Gewissheit? Und das wollen wir uns in mehreren Punkten ansehen. Ihr seht auf den Zetteln, dass es noch einige Punkte sind. Ich versuche, schnell durchzugehen, aber es wird heute ein klein wenig länger dauern. Es ist ja auch das längste Buch im Neuen Testament. Der erste Punkt, wodurch wir Gewissheit bekommen, keine Legende, sondern Geschichte. Lukas will sich nichts ausdenken oder zusammenreimen, er will keine alten Legenden aufwärmen und vielleicht noch ein bisschen mehr ausschmücken, sondern das ist sein Anspruch, das macht er am Anfang deutlich. Er will einfach nur das berichten, was wirklich stattgefunden ist, stattgefunden hat. Ja, er sagt es, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin. Lukas setzt da ganz wissenschaftlichen Maßstab für seine Arbeit fest, von vornherein. Ihm geht es um Tatsachen und Fakten. Er hat akribisch nachgeforscht, hat mit Augenzeugen geredet und schließlich einen wohlgeordneten historischen Bericht verfasst. Wir fragen uns ja gut, was ist eigentlich mit dem Heiligen Geist und mit Inspiration? Die Bibel ist doch eigentlich von Gott eingegeben, das stimmt. Der Heilige Geist hat Lukas angeleitet, aber der Heilige Geist hat es Lukas nicht erspart, historische Nachforschungen anzustellen. Der Heilige Geist geht nicht einfach über die Persönlichkeit von Menschen hinweg, sondern er gebraucht die Menschen, wie sie sind, in ihrer Situation, als ein lebendiges und nachvollziehbares Zeugnis. Und so ein Zeugnis ist uns der Lukas. Und wir sehen seine geschichtliche, seine historischen Forschungen dann immer wieder, wie sie sich im Evangelium ausdrücken. Nämlich, indem er uns immer wieder den geschichtlichen Zusammenhang deutlich macht, den Kontext. Er gibt sozusagen Jahreszahlen an. Damals gab es noch keine Jahreszahlen, es wurde noch nicht in Zahlen gezählt, sondern man gab Namen an, nämlich der führenden Persönlichkeiten. Wir lesen das direkt von Anfang an, Kapitel 1, Vers 5, also nach der Einleitung. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Jetzt geht's los. Wann? Genau zu der Zeit. Und dann Kapitel 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot des Kaisers Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung geschah wann? Zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Oder im Kapitel 3, dort beginnt jetzt das Wirken von Johannes und von Jesus. Also jetzt geht wirklich der offizielle Dienst los. Dort haben wir die allerlängste Zeitangabe. Kapitel 3, Vers 1. Übrigens, wer eine Bibel hat, kann man mal mit aufschlagen und nimmt sie einfach immer mit zum Gottesdienst. Das ist hilfreich, eine Bibel mit dabei zu haben. Da steht im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst in Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst in Iturea und in der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Annas und Kaiaphas Hohepriester waren, da geschah das Wort zu Johannes. Also eine unheimlich lange Zeitangabe, bis auf die Sekunde genau, dann ging es los. Lukas macht uns deutlich, hier geht es um keine Legenden, sondern hier geht es um Geschichte. Es hat wirklich so stattgefunden. Wir können das Geschehen einordnen, der erfordert uns direkt auf, es nachzuprüfen. Darum können wir Gewissheit haben. Und der zweite Grund, warum wir Gewissheit haben, es ist Jesus selbst. Nicht nur ein Mensch, sondern Gottes Sohn. Die Frage, wer ist Jesus, wird immer und immer wieder im Evangelium des Lukas gestellt. Es ist die entscheidende Frage für alle anderen Fragen. Genau das ist die einzige Frage, die ihm deshalb auch in seinem Prozess wiederholt gestellt wird. Bist du der Christus? Bist du der Sohn Gottes? Bist du der König? Lukas macht von Anfang an kein Geheimnis daraus, wer Jesus ist. Er beantwortet die Frage von Anfang an. Schon bei seiner Geburtsankündigung wird deutlich, Kapitel 1, Vers 31, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein. Und dann der 12-jährige Jesus, ja, selbst, als seine Eltern ihn im Tempel suchen und dann finden und entsetzt sind, wie er denn hier im Tempel bleiben konnte, da klärt er sie auf. Das sind die ersten Worte, die uns von Jesus überhaupt überliefert sind. Und in diesem Wort macht er was deutlich? Dass er der Sohn des Vaters im Himmel ist. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Bei der Taufe gibt dann Gott selbst das Zeugnis über ihn vom Himmel herab. Da geschah eine Stimme, Kapitel 3, Vers 22, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Aber es ist nicht bei diesen mündlichen Bezeugungen über Jesus geblieben. Er bewies seine wahre Identität, indem er durch Heilungen und durch seine Verkündigung seine göttliche Kraft und Autorität zeigte. Und das sind zwei Wörter, Kraft und Autorität, Dynamis und Exousia im Griechischen, die immer wieder vorkommen in diesem Evangelium, die uns deutlich machen, dass Jesus wirklich diese göttliche Macht hat. Wir sehen das dann. Er machte keinen Hokuspokus, wenn er Menschen heilte, sondern er befahl Krankheiten und sie mussten weichen. Er befahl bösen Geistern und sie mussten ausfallen. Er befahl selbst der Schöpfung und sie musste ihm gehorchen. Ja, da war der Fischschwarm eben im Netz. Das Wasser trug ihm, der Sturm legte sich, das Brot vermehrte sich und selbst Tote wurden wieder lebendig. Was Jesus sagte, das geschah. Genau wie am Anfang der Welt. Gott sprach und es war so. Sein Wort hatte Kraft und Autorität. Und das merkten die Leute natürlich. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, wie das so anschwillt. Die Leute kommen und es kommen immer mehr und auf einmal sind es Massen, die zu ihm kommen. Und dann lesen wir Kapitel 4, Vers 36, es kam eine Furcht über sie alle und sie redeten miteinander und sprachen, was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt, da haben wir wieder diese Worte, Autorität und Kraft, ja, Exousia und Dynamis. Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern und sie fahren aus. Oder dann nach der Heilung eines Aussätzigen wieder. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Oder nach der Auferweckung des Jünglings vom Nein, dieses toten Kindes, was sie da aus der Stadt hinaustragen und die Mutter hat keinen Vater, keine anderen Kinder mehr. Gott, Jesus erbarmt sich über ihn, erweckt ihn zum Leben und was lesen wir dann? Und Furcht ergriff sie alle und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Sie kamen in Massen aus allen Gegenden. Da lesen wir, sie kamen sogar aus Jerusalem hoch in den Norden, sie kamen aus den heidnischen Städten. Sie kamen in Massen, nicht nur um geheilt zu werden, sondern um ihn zu hören. Vor der Bergpredigt steht das. Sie kamen, um ihn zu hören. Er verkündete Gottes Wort mit Autorität, eben nicht so, wie es die Menschen bisher von den Schriftgelehrten und Priestern gewohnt waren, die sich doch immer nur wieder auf andere Gelehrte bezogen haben. Nein, Jesus verkündete das Wort Gottes. Und als sich dann die Auseinandersetzung mit eben diesen Pharisäern und Schriftgelehrten zuspitzte, in der letzten Woche vor seiner Gefangennahme im Tempel, als sie zu ihm kamen vor allem Volk und ihn dann hinterfragten, ja, wer hat dir denn diese Vollmacht gegeben? Wer hat dich autorisiert? Und ihn eigentlich nur als Scharlatan entlarven wollten, ihn bloßstellen wollten. Da war er es, der sie bloßstellte. Ja, da war er es, der ihnen das Maul stopfte. Wir lesen dort Kapitel 20, Vers 26. Und sie konnten ihn in seinen Worten nicht fangen vor dem Volk und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still. Das ist eine Linie durchs ganze Evangelium, ein großes Thema. Jesus ist nicht nur ein Moral- und Weisheitslehrer, er ist nicht nur ein Prophet Gottes, er ist der Sohn Gottes, der verheißene Messias. Und damit kommen wir zu der Frage, wozu Jesus gekommen ist. Und dieser Frage widmet Lukas die meiste Aufmerksamkeit und seine zentralen Kapitel. Wir bekommen Gewissheit im Glauben, wenn wir erkennen, wozu Jesus gekommen ist. Damit kommen wir zum vierten Punkt, nicht für Gerechte, sondern für Sünder. Jesus hatte viele Anhänger, das haben wir gehört. Viele Fans, viele Mitläufer. Es wird dann deutlich, als er tatsächlich zum Kreuz geht, dass dort einige Mitläufer dabei sind. Aber er hatte auch viele Gegner. Ziemlich von Anfang an traten ihm die Pharisäer und Schriftgelehrten, ja die ganz frommen und gebildeten Juden seiner Zeit entgegen. Ziemlich von Anfang an wollten sie ihn loswerden, wollten ihn sogar töten. Warum? Er tat doch tolle Wunder. Alle priesen ihn dafür, er redete so gut. Er konnte die Leute echt begeistern. Was war das Problem? Er entsprach ihren Erwartungen des Messias nicht. Er suchte nicht ihre Nähe und lebte nach ihren frommen Lebensregeln, vielleicht sogar noch ein Stück besser, verbesserte noch ihr wunderbares religiöses System. Ja, schau, Jesus, wir haben uns schon so viel Gedanken gemacht, so viele Gesetze entwickelt, das ist schon so gut und mit dir werden wir jetzt noch ein Stück besser. Nein. Jesus machte genau das Gegenteil. Er machte genau das, was für sie absolut unmöglich war. Er suchte nicht ihre Nähe, sondern die Nähe von einfachen Menschen, von Ausgestoßenen, ja sogar von übelsten Sündern. Das wird schon deutlich an den Leuten, die er zu seinen Jüngern macht. Das waren einfache Handwerker. Keine gebildeten Theologen, einfache Handwerker irgendwo aus Kleinkuckucksheim da oben im Norden. Fischer und sonstige Leute, die eben es nicht so weiter, nichts mehr geschafft haben im Leben. Er wendete sich dann Frauen zu. Ja, es war sogar so, dass Frauen zu seiner Jüngerschar gehörten. Kapitel 8, am Anfang steht das, dass sie Frauen ihm nachfolgten und ihn versorgten. Immer wieder lesen wir, wie er auch bei Martha und Maria zum Beispiel zu Gast ist. Das war ein Unding, Frauen als Jünger von einem Rabbi. Und noch weiter, Jesus wendete sich sogar Kindern zu. Er verbrachte Zeit mit ihnen, er segnete sie. Ja Mensch, das war damals Zeitverschwendung, das war Sklavenarbeit, aber doch nicht ein angesehener, gebildeter Rabbi. Nichts für ihn. Er berührte Aussätzige und alle möglichen Kranken. Ja, das durfte man nicht machen als frommer Jude. Da wurde man selber unrein. Da gab es doch Gesetze dagegen. Aber Jesus ging noch weiter. Er ließ sich auf Partys von Zöllnern einladen. Er ging sogar auf Prostituierte zu. Die größten Sünder der damaligen Zeit, ja, das war der Abschaum. Mit den Leuten wollte keiner was zu tun haben. Jesus hat denen nicht mal nur Hallo gesagt, der ging mit den Feiern. Ja, Jesus schreckte sogar vor den Römern und vor den Samaritern nicht zurück. Wenn Jesus mal von Norden nach Süden musste, dann meistens durch Samarien. Und darüber murrten die frommen Juden. Wir haben es heute in der Lesung gehört, wir haben es auch hier bei Zachäus gehört. Sie murrten darüber. Wie konnte Jesus mit solchen Menschen Umgang haben? Und Jesus gibt ihnen die Antwort direkt auf der ersten Zöllnerparty, wo er eingeladen ist, damals noch bei Levi, Kapitel 5, Vers 31. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus kam eben nicht für eine ganz bestimmte, möglichst fromme Gruppe oder Klasse, sondern für alle Menschen, für alle Verlorenen. Das wird in seinem Stammbaum schon deutlich. Matthäus hat ja auch einen Stammbaum, der geht aber nur bis Abraham. Lukas gibt uns den Stammbaum von Jesus bis hin zu Adam und macht damit deutlich, Jesus kommt für die ganze Menschheit. Und am Zachäus, das haben wir erst gehört, dieser Oberzöllner, der wird das am besten deutlich. Er ist so das Paradebeispiel. Er war stinkreich, er war ein Ausgestoßener, er war ein Betrüger, er war von allen gehasst, er war getrennt von Gott. Das war so richtiger Sünder. Und Jesus kommt an einem Baum vorbei und sagt, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Hause einkehren. Ja, sag mal, wäre da nicht irgendwie eine nette Familie gewesen, Leute, die treu in die Synagoge gehen, irgendein, was weiß ich, Schriftgelehrter, der ihn gerne hätte aufgenommen. Jesus sagt, ich muss zum größten Sünder der ganzen Stadt. Und warum? Weil er verloren war. Und dann gibt es da diese Umkehr im Leben vom Zachäus und Jesus sagt ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Er gehört zum Volk Gottes. Er ist ein Kind Gottes. Und dann kommt dieser entscheidende Vers, der das ganze Evangelium wunderbar zusammenfasst. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist zu Zachäus gegangen. Wisst ihr, was das bedeutet? Jesus kommt auch zu dir und zu mir. Jesus hat sich über Zachäus erbarmt. Er erbarmt sich auch über uns. Das ist sicher. Jesus kam, um Verlorene zu retten. Und er verwendet hier den Titel Menschensohn. Der Menschensohn ist gekommen. Menschensohn ist ein Titel für den Messias, für den Sohn Gottes. Ein Titel, der besonders die Autorität und Kraft hervorhebt. Der Sohn Gottes ist in göttlicher Kraft und Vollmacht gekommen, um Verlorene zu retten. Wir können auch sagen, der Sohn Gottes verwendet seine ganze Vollmacht und Kraft, um uns zu retten. Aber wer ist denn alles verloren? Wenn Jesus sagt, ja, ich bin nicht für die Gerechten gekommen, sondern für die Sünder. Bei Leuten wie Zachäus war es doch offensichtlich. Aber was ist denn mit denen, die deswegen über Jesus murren? Waren die besser? Hatten sie keinen Retter nötig? Und dazu erzählt Jesus ein Gleichnis. Wir finden dieses Gleichnis im zentralen Kapitel in Lukas 15. Das wird übrigens auch das verlorene Kapitel genannt, weil es dort um den verlorenen Groschen, das verlorene Schaf und den verlorenen Sohn geht. Wobei man das letzte Gleichnis lieber von den zwei verlorenen Söhnen nennen sollte. Die ersten beiden Gleichnisse, wir haben sie heute gehört, die machen deutlich, dass ein Verlorener sich nicht selbst finden und retten kann, sondern dass es sehr großen Aufwand bedarf. Dieser Groschen, der liegt da irgendwo im Lehmstampfboden. Das Schaf ist irgendwo sonst wo verloren. Und nun muss der, der es sucht, unheimlich großen Aufwand betreiben, um es zu finden. Und dann ist da auch richtig große Freude da, wenn es gefunden ist, wenn Umkehr stattfindet. Gott betreibt diesen großen Aufwand, um uns zu finden in Christus. Ja, es gibt keinen größeren Aufwand als den, den Gott betrieben hat. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben, damit er kommt, um uns zu retten. Und das dritte Gleichnis macht dann deutlich, wie verschiedenartig und doch gleich sich Verlorenheit ausdrückt. Der jüngere Sohn wollte das Geld, aber nicht den Vater. Indem er sagte, gib mir mein Erbe, sagte er eigentlich, ich wünschte, du wärst tot, ich will eigentlich nur das Geld. Der Ältere wollte auch das Geld und nicht seinen Vater. Nur er hatte eine andere Methode, an den Besitz des Vaters zu kommen. Er blieb zu Hause und tat, was von ihm verlangt wurde. Und nun stand er natürlich da und war berechtigt, das Erbe zu empfangen. Und es war unmöglich von diesem Vater, den jüngeren Sohn wieder anzunehmen und sogar als Erbe einzusetzen und damit sein eigenes Erbe, was er nun wirklich verdient hatte, zu dezimieren. Seht ihr, keiner der Söhne liebte den Vater um des Vaters Willen. Im Gegenteil, beide Söhne rebellierten gegen den Vater. Beide Söhne stellten den Vater bloß vor dem Dorf. Der eine, indem er böse Dinge tat, er verprasste das Geld. Der andere, indem er gute Dinge tat, er arbeitete hart für den Familienbetrieb. Aber beide waren im Herzen getrennt vom Vater. Beide waren auf ihre Art verloren. Die einen, das sind die offensichtlichen Sünder, ja, die Zachäusse, die jüngeren Brüder, die Aussteiger, die Rebellen. Die anderen, das sind die frommen, religiösen Menschen. Sie leben ein gutes Leben, aber nicht zu Gottes Ehre, um Gott zu gefallen, sondern um sich gewisse Rechte bei ihm zu verdienen. Und an der Wut und Verbitterung des Älteren, am Murren dieser vielen frommen Juden, da sehen wir, dass diese Verlorenheit des älteren Bruders oftmals viel gefährlicher ist als die Verlorenheit des jüngeren Bruders. Der Jüngere stand irgendwann in der Fremde ohne Geld und Nahrung da. Ihm wurde seine Verlorenheit nur zu offensichtlich, nur zu bewusst. Er hat erkannt, ich bin am Ende. Aber der Ältere, der lebte zu Hause und erfüllte seine Rolle. Er sah seine Verlorenheit überhaupt nicht. Er dachte, er befand sich in seinem Recht vor seinem Vater. Beide sind verloren. Aber das macht dieses Gleichnis auch deutlich. Beide sind geliebt. Der Vater hätte nach den damaligen Regeln seine beiden Söhne verstoßen müssen. Den einen, weil er seinen Tod wünscht und das Geld nimmt, den anderen, weil er ihn verunehrte, bloßstellte von dem ganzen Volk, weil er nicht hinzukam zu dem großen Fest, was er gegeben hat. Aber Gott verstößt uns nicht, so wie dieser Vater hier, er lädt uns ein zum Fest. Darum ist Jesus gekommen. Jesus geht es darum, dass wir aufhören, nach Selbstverwirklichung oder auch Selbsterlösung zu suchen. Wir sollen unsere Verlorenheit erkennen und zum Vater umkehren. Und Jesus ruft uns damit zur Umkehr. Aber nicht nur das, er ruft uns nicht zur Umkehr, sondern das ist das Besondere. Jesus ermöglicht Umkehr. Er rettet die Verlorenen. Wisst ihr, was so ziemlich der größte Anstoß für die frommen Juden damals war? Jesus hatte nicht nur Umgang mit den schlimmsten Sündern, sondern er sprach ihnen Vergebung der Sünden zu. Das war das größte Problem. Wie konnte er das tun? Wie konnte er sich das rausnehmen? Wer hat ihn dazu autorisiert? Jesus konnte das tun, weil er Gottes Sohn war und weil er die Sünden der Menschen auf sich nahm und damit die Strafe für diese Sünden trug. Damit kommen wir zum fünften Punkt, nicht Erhöhung, sondern Erniedrigung. Die Jünger von Jesus, die haben sich das alles nämlich ganz anders gedacht. Das mit den Wundern und den großen Reden, das war ja erst der Anfang. Jetzt gehen wir nach Jerusalem und dort wird dann die Herrschaft übernommen und dann geht es so richtig los mit Herrlichkeit, mit Macht, mit Autorität sowieso. Und dann haben sie immer angefangen, darüber zu diskutieren, ja, wer nimmt welche Stellung ein? Wer wird welchen Posten innehaben? Wer wird wie hoch erhoben sein in dieser neuen Welt dann? Und Jesus, der sprach immer wieder darüber, wie tief er erniedrigt werden würde. Ja, dass er gefoltert und getötet werden würde. Er sagte ihm von Anfang an, wo er sein Angesicht nach Jerusalem wendete, wisst ihr was, meine Jünger, ich gehe dorthin, um zu sterben. Wollt ihr mir dahin folgen? Und genauso ist es geschehen. Alle Kraft und Autorität schien plötzlich wie weggeblasen. Jesus wehrte sich nicht, obwohl er verspottet und gefoltert wurde. Er wehrte sich nicht, obwohl er verurteilt wurde, wo doch klar war, dass er unschuldig war. Er ließ sich kreuzigen, er starb und er wurde begraben, Ende aus. Die Feinde dachten, jetzt haben wir Jesus endlich besiegt. Und seine Freunde dachten, jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist alles aus. Alles war umsonst. Die Emmaus-Jünger, die bringen die Sache auf den Punkt, als der auferstandene Jesus neben ihnen läuft und sie fragt, was ist denn los? Da sagen sie, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Wir dachten, er ist der Retter. Wir waren so überzeugt von ihm, aber warum musste das geschehen? Wie konnte Gott das zulassen, dass er gekreuzigt wurde? Und damit kommen wir zum sechsten Punkt. Nicht nur Ereignisse, sondern Erfüllungen. Ja, wie konnte das sein? Der auferstandene Herr selbst gibt diesen beiden Jüngern die Antwort. Kapitel 24, Vers 26. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Jesus sagt ihnen, es musste so geschehen. Die ganze Schrift weist darauf hin, die ganze Schrift bereitet dafür vor. Die ganze Schrift ist über Christus, wir haben uns das ausführlich angeschaut. Jesus sagt, Ich bin nicht gekommen, um eure menschlichen Erwartungen zu erfüllen, sondern um göttliche Verheißung zu erfüllen. Und dieses Thema der Erfüllung, das wird vom Anfang an, vom ersten Vers im Lukas-Evangelium deutlich, das ist ein großes Thema im Lukas-Evangelium. Vers 1, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Ereignissen, die sich unter uns erfüllt haben, steht dort. Und dann der ganze erste Abschnitt über die Geburt von Jesus, der ist gefüllt mit Lobliedern. Ja, Zacharias singt, die Elisabeth, die Maria und diese Loblieder bringen eins zum Ausdruck. Jetzt beginnt Gott, seine Verheißung zu erfüllen. Ja, Jesu erste Predigt, die uns Lukas hier berichtet, da lesen, sehen wir, wie er vorliest aus dem Jesaja, wie er Prophetien über den Messias vorliest, über das Heil und die Rettung. Und was sagt dann Jesus, als er das Buch zugeklappt hat? Heute ist das erfüllt vor euren Ohren. Jetzt ist die Erfüllung da. Und dann, wir haben das schon gehört, in der Mitte im Evangelium, im Wendepunkt, wo er sein Angesicht nach Jerusalem wendet, da steht, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hingenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Und dann auch in der Passion. Jesus lässt sich geißeln, verspotten und töten. Scheinbar ist er ganz passiv. Scheinbar ist er wie, ja, dass er einfach resigniert. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass er die ganze Zeit die Kontrolle behält. Es geschieht nur das, was er will. Denn so wie es passierte, war es Gottes Plan. Es sollte sich so erfüllen. Selbst die größten Feinde mussten Gott dienen, mussten seinen Heilsplan gerade durch ihr Handeln gegen Jesus erfüllen. Aber gut, wir könnten jetzt nochmal nachfragen. Wir sehen, es ist so verheißen, es ist Gottes Plan, aber warum das Kreuz? Warum war es denn so verheißen, dass Christus leiden musste? Warum ist denn dieser Rettungsplan so martialisch, so krass mit dem Kreuz und mit dem Blut? Und die Antwort lautet, weil unsere Verlorenheit so krass, so groß ist. Weil unsere Sünde so abgrundtief ist. Davon sprechen auch Mose und die Propheten, das ganze Alte Testament, von Sünde und Verlorenheit. Aber davon spricht auch Lukas, nicht nur in seinen Gleichnissen, sondern ganz erschreckend, wenn er uns die realen Ereignisse beschreibt. Ja, wie konnte der Judas ihn verraten, der doch ungefähr drei Jahre lang zu seinem engsten Freundeskreis gehörte, der das alles miterlebt hat? Wie konnte Petrus, der Führer der Jünger, ihn verleugnen, der doch gerade noch eben gesagt hat, ich gehe mit dir in den Tod? Wie konnten die Soldaten ihn so misshandeln, obwohl Jesus gerade noch einen von ihnen wieder geheilt hat, indem er ihm das Ohr wieder gesund gemacht hat, was Petrus abgeschlagen hat? Wie konnten die Priester und Pilatus ihn verurteilen, obwohl er unschuldig war? An der Kreuzigung Jesu selbst sehen wir, wozu der Mensch durch die Sünde fähig ist. Hier sehen wir seine abgrundtiefe Rebellion gegen Gott, gegen seinen Schöpfer, ja, gegen seinen Retter. Jesus sagt, ich komme, um euch zu retten. Und dafür wird er erstmal ans Kreuz genagelt. Versteht ihr, die Botschaft vom Kreuz ist ein Spiegel für unser eigenes Herz. Aber Gott sei Dank ist sie nicht nur ein Spiegel für die absolute Zuspitzung unseres Hasses gegen Gott, sondern sie ist das größte Werk der Liebe Gottes für uns. Christus hat all das, Hass und Spott und Erniedrigung und Folter ertragen, weil er unsere Sünde auf sich nahm. Und damit trug er nicht nur unseren Hass, er ertrug nicht nur unsere Feindschaft gegen ihn, sondern er trug den Zorn Gottes, den wir für diese Sünde verdient haben. Das ist diese Stelle im Garten Gethsemane, wo Jesus darum bittet, dass dieser Kelch des Zorns an ihm vorbeigeht, aber wo er sagt, ja, ich werde ihn trinken, wenn es dein Wille ist. Der Kreuzestod war keine Katastrophe der Geschichte, kein Versehen in, sondern die Erfüllung von Gottes Heilsplan. Nur so konnte Rettung für Verlorene kommen. Seht ihr, die Ereignisse von Jesus, die sind historisch. Da legt Lukas großen Wert drauf. Aber sie fanden nicht nur in der Geschichte statt, sondern sie erfüllten die Geschichte, sie erfüllten die Heilsgeschichte. Weil Gott seine Verheißung in Christus erfüllte, weil wir uns auf ihn, auf sein Wort verlassen können, deshalb können wir Gewissheit über unsere Rettung haben. Deshalb können wir fest daran glauben, dass das Wort, was Christus uns dazu spricht, uns wirklich gilt, wirklich wahr ist. Denn das Wort, was Gott im Alten Testament gesagt hat, hat er auch erfüllt, ist auch wahr. Deshalb können wir voller Gewissheit an Jesus glauben. Und damit komme ich zum Schluss und zum letzten Punkt. Ja, was bedeutet es denn nun, an ihn zu glauben? Wozu soll uns denn diese Gewissheit führen? Glauben ist ja nicht nur, dass wir es für wahr halten, dass wir so geschichtlich sagen, es ist wirklich so passiert. Und damit, wie gesagt, zum letzten Punkt, und der heißt nicht hören, sondern auch tun. An Jesus zu glauben bedeutet, ihm nachzufolgen. Es beginnt damit zu erkennen, dass man verloren ist, wie Zachäus, wie Petrus, als er da am Boden neben Jesus saß und auf einmal ist das Netz voller Fische und er merkt, wen er vor sich hat und er sagt nur, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Man muss erkennen, dass man verloren ist. Dann muss man erkennen, dass man Jesus braucht. Das bedeutet, weiter zu erkennen, wer Jesus ist, nämlich der Sohn Gottes. Und dann auch darauf zu vertrauen, was er getan hat, nämlich dass er die Schrift erfüllt hat. Aber dann bedeutet Glauben auch, ihm nachzufolgen, ihm nachzueifern. So hat es Jesus am Ende seiner Bergpredigt deutlich gesagt. Hören und tun. Dieses Thema kann ich in dieser Predigt nur noch mit einem ganz kurzen Punkt behandeln. Im Evangelium nimmt es umso mehr Platz ein. Ich hatte das am Anfang schon gesagt, besonders der mittlere Abschnitt über diese Reise nach Jerusalem. Jesus geht den Weg zum Kreuz und er lehrt dabei, was es bedeutet, ihm auf diesem Weg nachzufolgen. Kurz vor dieser Reise sagt das zusammengefasst, es bedeutet, dass auch du dein Kreuz auf dich nimmst. Dass du dich selbst verleugnest und dass du Jesus nachfolgst. Dass du nicht mehr dir nachfolgst, sondern dass du Jesus nachfolgst. Und wie sieht das jetzt konkret aus? Es bedeutet, dass man sich erniedrigt, um seinen Nächsten zu dienen, ihn zu lieben. Es bedeutet, dass man zu Gott betet von ganzem Herzen. Das Thema Gebet ist auch ganz wichtig im Lukas-Evangelium. Und was bedeutet denn zu beten? Lukas macht das deutlich. Es bedeutet, dass wir unsere Abhängigkeit erkennen und Gott bekennen. Und dass wir ihm um alles bitten, dass wir wirklich Gott sagen, ja, ohne dich können wir nichts. Haben wir nichts. Und dass es dann unser größtes Verlangen ist, dass sein Wille in unserem Leben geschieht, so wie Jesus es in seinen innigsten Gebeten im Garten Gethsemane ausgedrückt hat. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Diese Einstellung als Lebenseinstellung zu haben. Und dann spricht Jesus immer wieder von Geld. Und ihr wisst, wir haben sehr lange darüber geredet, ich habe sehr lange darüber gepredigt, am Thema Reichtum, am Thema Geld wird das Thema Nachfolge so besonders deutlich. Es dient oft als ein gutes Beispiel. Ja, auch unseren ganzen Besitz sollen wir in seinen Dienst stellen. Und wir können diese ganze Thematik zusammenfassen. Entweder du betest dein Geld an oder du betest mit deinem Geld Gott an. Ja, wir können uns um uns und unser Wohlergehen in der Welt sorgen und daran irgendwann zugrunde gehen. Oder wir können uns um Gottes Reich sorgen und uns Schätze im Himmel sammeln. Und dann letzten Bereich vielleicht noch in dieser Nachfolge, wo es ganz konkret wird, das ist, dass wir Zeugnis geben sollen. So endet das Evangelium. Ihr seid meine Zeugen. Ihr, die jetzt das Evangelium gehört habt, verstanden habt, glaubt, seid dafür Zeugen. Durch euer Leben, indem ihr auf mich vertraut, indem ihr mir nachfolgt, indem ihr anderen dient, durch eure Worte, indem ihr das Evangelium weitergebt. Das ganze Lukas-Evangelium, besonders der mittlere Teil, die sind voller Lektionen der Nachfolge. Ihr könnt in eurer Bibel mal durchgehen, ihr werdet das sogar so lesen, ja? Was bedeutet Nachfolge? Oder also immer wieder dieses Wort. Und dann kann man natürlich schnell dazu kommen, sich zu fragen, ja, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich denn diesem Maßstab gerecht werden? Wie soll ich denn Jesus wirklich meine Dankbarkeit zeigen? Und Jesus gibt uns hier ein sehr wichtiges Wort. Lukas 16, Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch am großen ungerecht. Jesus sagt uns, fang im Kleinen an, fang im Geringen an. Fang mit dem ganz wenigen Geld, was du nur hast, an. Sag nicht, naja, wenn ich mal viel Geld habe, dann fange ich an mit Spenden, aber jetzt muss ich sehen, wo ich bleibe. Fang mit der ganz kleinen Menge an, die du jetzt hast, treu zu sein. Fang mit der kleinen Zeit, die du hast, also mit dem wenigen, was übrig bleibt in der Woche an, sie treu zu verwenden für Gott. Fang mit den kleinen Gelegenheiten an, die Gott dir gibt, treu zu sein im Dienst. Und dann wirst du sehen, dass du im Glauben wachsen kannst und dass Gott dich dazu befähigt, mehr zu tun, ihm mehr zu dienen, ja, mehr Verantwortung zu bekommen. Aber in all diesen Worten macht Jesus immer wieder deutlich, es geht mir nicht um die Höhe deiner Leistung. Es geht jetzt nicht darum, wer ist jetzt von euch der beste Christ, der die meisten Erfolge vorzuzeigen hat. Sondern ihm geht es um was? Um Treue. Ihm geht es um Liebe zu ihm. Wer im Geringsten treu ist. Vielleicht bist du dir über Jesus total unsicher. Weißt nicht, wer er wirklich war, was damals wirklich passiert ist und was du davon überhaupt glauben kannst. Vielleicht glaubst du an Jesus, aber du gerätst immer wieder ins Schwanken, fällst in Zweifel und Sünden, verlierst diesen festen Grund, verlierst die Gewissheit. Vielleicht glaubst du aber auch fest an Christus und gerade deshalb weht dir umso mehr scharfer Gegenwind ins Gesicht. Du wirst angegriffen, bloßgestellt und von deinen Mitmenschen verurteilt. Wo auch immer du stehst, wie es auch immer dir geht, nimm diese Botschaft an. Höre auf diese Botschaft. Nimm sie dir zu Herzen. Es gibt sehr gute Gründe, voll und ganz auf Jesus zu vertrauen. Denn Jesus kam in unsere Geschichte. Er kam von Gott. Er kam für uns, um die Schrift zu erfüllen, um unsere Sünden auf sich zu nehmen, um ans Kreuz zu gehen. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen.